kannst du es immer noch fühlen. Wir können es immer noch fühlen. Wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie es aussieht, ist doch ganz egal, weil wir es fühlen. Wir können es immer noch fühlen und wir tanzen wie beim ersten Mal und wie es aussieht, ist doch ganz egal, weil wir es fühlen. Das ist der Text des Liedes Immer noch fühlen von der Band Revolverheld, eine Singleauskopplung vom Anfang diesen Jahres. Wie selbstverständlich wird davon ausgegangen, das wird so in den Strophen entfaltet, dass man das Lebensgefühl für bestimmte Situationen, vor allen Dingen aus der Jugend, nicht vergessen hat, die berühmten ersten Male. Man erinnert sich, man kann es immer noch fühlen. Letzten Sonntag hat mein alter Studienkollege, Freund Helge Keil hier gepredigt und sein Thema war Ehrlich werden vor Gott. Und von der Sache her ging es sehr stark um Gefühle. Wie gehen wir mit Gefühlen um? Haben die ihren Platz vor Gott? Und wie ist es vor allen Dingen mit negativen Gefühlen? Angst, Wut, Sorge, Schmerz. Was ist mit diesen negativen Gefühlen? Und während ich meinem Freund zugehört habe, musste ich an eine Szene aus unserem Gemeindeleben denken, die mich und sehr viele von euch geradezu schockiert hat. Wir hatten einen anderen Gastprediger hier, Johnny Nimmo, vor ungefähr 5 Jahren. Und ich wusste selber nicht so ganz genau, worauf ich mich da einlasse. Aber gegen Ende dieses Gottesdienstes, viele von euch können sich noch daran erinnern, hat er Gott gebeten, an uns zu wirken. Und er hat konkret damit gerechnet, dass das passiert und dass das anfängt. Und was dann passierte, war auch für mich als Pastor nicht so ganz leicht, damit klarzukommen und damit einen Umgang zu finden. Weil nach einigen Minuten haben ungefähr geschätzte 30 bis 40 Leute auf einmal die Fassung verloren und es haben sich starke Gefühle gezeigt. Ich denke, diejenigen, die dabei waren, können sich noch erinnern. Und es waren vor allen Dingen negative Gefühle. Es kam Schmerz hoch. Ich weiß zugleich, dass der ganz große Teil der Gottesdienstbesucher diesen Moment sehr genossen hat und dass dieser Gottesdienst, obwohl wir sonst sehr verplant sind und sehr genau auf die Einhaltung von Zeiten achten, hat dieser Gottesdienst eine volle Stunde länger gedauert. Und fast alle sind da geblieben. Ein paar konnten mit der Situation nicht umgehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte eben auch meine Schwierigkeiten. Aber der überwiegende Teil hat das sehr genossen, mit diesen Gefühlen vor Gott zu sein. Und ich hatte so die Wahrnehmung, es ist wirklich, als ob Gott einen Verband abnimmt und sich darunter bei dem einen oder anderen so Eiterbeulen gezeigt haben. Das ist natürlich kein schöner Moment, das ist kein ästhetisches Ereignis, wenn ein selbstgemachter Verband und darunter eine verdreckte Wunde sich zeigt. Das ist nicht schön, aber es ist notwendig und es ist heilsam. Dieser Johnny Nimmo kommt im August nochmal. Und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn er Gott einlädt zu wirken, dass sich mal positive Gefühle zeigen. Wir brauchen Gott nichts vorzumachen. Und es ist wunderbar, wenn Gott solche Momente schenkt. Aber ich habe lange über diesen Moment vor 5 Jahren nachgedacht. Diese Gefühle sind ja nicht in diesem Moment, in diesem gottesdienstlichen Moment erzeugt worden, sondern sie haben sich gezeigt. Es ist ein Schleier gefallen und Schmerz, der vielleicht schon über Monate und Jahre in uns schlummerte, durfte sich vor Gott zeigen. Und ich habe mich gefragt, wie gehen wir eigentlich mit unseren Gefühlen um? Leben wir eigentlich, haben wir in unserem Alltag, in unseren Monaten und Jahren, haben wir einen gesunden Umgang mit unseren Gefühlen? Und ihr erinnert euch, diejenigen, die da waren, mein Kollege, der Prediger vom letzten Sonntag, Helge Keil, hat diese Beobachtung auch gemacht, von seiner Warte aus. Und hat gesagt, es ist, als hätten wir so eine Einschränkung, als würde so auf der negativen Seite des Spektrums, als würden wir bestimmte negative Gefühle immer abklemmen. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass wir von daher auch dass uns ein bestimmtes Spektrum an positiven Gefühlen fehlt. König David hat viele Psalmen geschrieben. Und wir finden da nicht so ein eingeschränktes Spektrum, sondern das volle Spektrum von wütendstem Zorn gegenüber seinen Feinden bis zu Jubel und Ausgelassenheit. Und dieser Moment, den wir uns jetzt anschauen wollen, aus dem 2. Samuel 6, da geht es um positive Gefühle. Einen Moment, ich habe meine Präsentation vernachlässigt. So. Genau, ich möchte diese Frage, kannst du es immer noch fühlen? Ich würde sie gern auch mal auf dieses Thema unserer Serie angewendet sehen. Gott lieben, kannst du es immer noch fühlen? Wir sind immer sehr fleißig zu betonen, dass Liebe mehr ist als ein Gefühl, dass es eine Entscheidung ist. Aber Liebe ist auch ein Gefühl und hat eine starke emotionale Komponente. Kannst du die Liebe zu Gott, kannst du die Freude an Gott immer noch fühlen? Ne? Also dieses sollst, und heute geht es stärker um das Fühlen. Jetzt schauen wir uns 2. Samuel 6, die Verse 12 bis 15 an. Da ging David voller Freude zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten 6 Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe vor der Bundeslade, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Ich möchte nochmal ein Gebet sprechen. Herr, wir danken dir für diese Szene von einem fernen Ort, aus einer Zeit vor etwas über 3000 Jahren. Und wir beten, dass wir vor allen Dingen verstehen, was das mit uns zu tun hat, was uns das zu sagen hat. Herr, Gefühle sind eine heikle Angelegenheit. Wir danken dir, dass du all die Gefühle siehst, dass sie dir nicht verborgen sind, die auch hier in uns schlummern, Herr. Manche, von denen wir vielleicht selber gar nicht wissen, manche, die uns sehr präsent sind. Danke, dass du diesen Teil unseres Menschseins kennst. Du hast uns so geschaffen als emotionale Wesen. Und wir laden dich ein, weit über das hinaus, was ich jetzt hier sage, zu uns zu sprechen und an uns zu handeln. Amen. Wo wir schon bei Gefühlen sind, wer fühlt sich wie ich ungefähr in der Lebensmitte? Ich bin immer im Handzeichen, Lebensmitte ungefähr. Okay, gut. Was ich vor kurzem erfahren habe, die gefühlte Lebensmitte ist bei etwa 18 Jahren. Genau. Also wenn man Leute bittet, zu sagen, wo fühlen sie, dass ihre Lebensmitte war, dann sagen die meisten plus minus 18 Jahre. Das ist einfach unser Gefühl von dem, wie die Zeit vergeht. Vorher haben wir eher das Gefühl, dass die Zeit langsam vergeht als Kinder. Das Gefühl, die Zeit streckt sich total, es dauert total lange, bis die Sommerferien anfangen und so. Und nach dem 18. Lebensjahr haben wir eher so ein Zeitgefühl, dass die Zeit rennt, dass sie läuft. Das ist so die Zeit, wo wir immer wieder dieselben Dinge machen und wo langsam diese Momente, wo wir Dinge zum ersten Mal machen im Leben, abnehmen. Die zweite Lebensphase, wo es um die, man macht Sachen immer wieder geht. Und da haben wir das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht. Vor einem halben Jahr, am 4. November, hatten wir einen anderen Referenten da. Ja, Dirk Schröder heißt er. Der mit einer Arbeit an Männern, mit Referaten für Männern unterwegs ist. Wir haben so einen Männertag gemacht, er hat uns Referate gehalten und natürlich wurde das Ganze mit einer ordentlichen Grillsause beendet. Und um es kurz zusammenzufassen, eigentlich hat Dirk Schröder versucht, uns Männer an unsere Gefühle, an verschüttete Gefühle heranzuführen. So in der Lebensmitte hat man das Gefühl, man wird erdrückt von Verpflichtungen und Routinen. Und man kann oftmals gar nicht mehr feststellen, wofür habe ich eigentlich mal gebrannt? Was ist eigentlich meine Leidenschaft? Was sind meine Träume? Und Dirk Schröder hat es auf eine wunderbare Art und Weise gemacht, dass er mit Filmclips, mit Referaten, mit Gebetszeiten, mit Gruppengesprächen uns versucht hat, heranzuführen an das wilde, ungezähmte, leidenschaftliche in uns. Also gerade an unsere Gefühle. Und in der Mittagszeit hat er uns auf einen Spaziergang geschickt und hat uns gesagt, redet mit Gott, betet. Er hat uns ganz viel Mut vorher gemacht, ihr könnt Gottes Stimme hören. Ihr stellt ihm konkrete Fragen, er hat uns eine kleine Liste mit Fragen mitgegeben und dann hört ihr mal, was für Gedanken euch kommen und ob ihr wahrnehmt, dass Gott etwas zu euch sagt. Ich bin selbst auf den Weg gegangen und eine der Fragen, die er uns gegeben hat und die ich dann auch ganz gehorsam Gott gestellt habe, war folgende Frage. Gott, was hast du über mich gedacht, als du entschieden hast, dass es mich geben soll? Und in meinen Kopf kam sofort folgender Satz. Tänzer vor meiner Lade. Und da war noch überhaupt nicht auf der Agenda, dass wir uns so intensiv mit David mal beschäftigen würden. Ich wusste natürlich sofort, es geht um König David und es geht um genau diese Szene, die wir heute ansehen. Aber das ist das letzte Mal gewesen, dass ich persönlich angetickt wurde auf diese Szene, sehr persönlich. Und ich glaube auch, dass es dabei nicht nur um mich persönlich ging, sondern dass es dabei um dieses ganz große Thema ging, wo sprudelt mal wirklich etwas aus unserem Inneren hervor, so richtig mit Innendruck. Kann ich es immer noch fühlen, können wir es immer noch fühlen? Ich bin definitiv kein großer Tänzer, aber mit Musik und Rhythmen kann ich etwas anfangen. Ich habe dann für viele Wochen das Thema vergessen, dann begann unsere Serie über König David und dann hatte ich einen zweiten merkwürdigen Moment, der in diese Richtung ging. Ich habe mich mit Psalm 68 beschäftigt und ich habe herausgefunden, das kann man nicht sofort sehen bei diesem Psalm, dass er genau zu dieser Szene gehört. Dass dieser Psalm ein Lied ist, das genau zu dieser Szene gehört, als eine große Menge mit der Bundeslade, mit dem tanzenden David auf Jerusalem zumarschiert. Einzieht. Und ich habe ungefähr 3 Stunden über diesen Text gebrütet und nachgedacht und Kommentare gelesen und gebetet. Und ich hatte am Ende hatte ich das Gefühl, ich höre einen Rhythmus. Also es war noch nicht so weit, dass ich anfing, mit den Füßen zu tippen. Aber in der Beschäftigung mit diesem Psalm und mit dieser Szene hatte ich so fast so was wie eine Audition, dass ich dachte, ich kann diesen Groove, ich kann diesen Beat hören, diese überschäumende Freude. Ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen. Ich lese euch mal eine Sequenz aus Psalm 68 vor. Es gibt in England eine Rhythmusformation, die nennt sich Psalm Drummers. Psalm Trommler. Psalm Drummers. Und ja, ich lasse das einfach mal im Hintergrund laufen. Gott steht auf. So werden seine Feinde zerstreut und die ihn hassen, fliehen vor ihm. Wie Rauch verweht, so verwehen sie. Wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Frevler um vor Gott. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, lobt singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfällt. Er heißt Herr. Freut euch in ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl gehe, aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande. Gott, als du vor deinem Volk herzogst, als du einhergingst in der Wüste, Selah, da bebte die Erde. Soweit mal. Kannst du es immer noch fühlen? Was macht das mit dir? Vielleicht habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass ich versuche, bei euch Knöpfe irgendwie zu drücken. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich, ich habe das Anliegen, euch heranzuführen an eure Gefühle. Und ich glaube, Gott hat das Anliegen, uns heranzuführen an unsere Gefühle. Kannst du es immer noch fühlen? Diese Freude darüber, dass Gott kommt, dass er zu dir gekommen ist, dass er zu uns kommt in seinem Wort und in seinem Geist. Wir werden nachher das Abendmahl miteinander feiern. Das ist auch eine Art und Weise, wie Gott uns entgegenkommt. Wir werden es durch die Reihen geben. Gott kommt auf euch zu, in Gestalt von Brot und Wein. Jesus hat darüber ausgesprochen, mein Leib, mein Blut. Wir können symbolisch Christus in uns aufnehmen. Er kommt zu uns. Kannst du noch die Freude fühlen darüber? Hast du noch diese gespannte Erwartung? Kommt Gott? Wann kommt er? Wann greift er ein? Wann hilft er? Was regt sich in dir, wenn du wahrnimmst, dass Gott zu dir kommt? Will da etwas raus? Will sich etwas zeigen? Was will aus dem Ei schlüpfen? Wenn dein Schöpfer zu dir kommt, dann wird sich das zeigen, was in dir ist. Etwas Schöpferisches will blühen, kannst du es fühlen. Ich denke, es gibt zwei starke Hemmungen, dass wir nicht so richtig aus uns rauskommen. Mir fällt gerade ein, ich spiele gerne Gitarre und es gibt ein bestimmtes Effektgerät, das nennt man Kompressor. Und so ein Kompressor hat genau die Funktion, wenn man mal aus Versehen eine Saite nicht kräftig genug erwischt, dann wird diese etwas zu schwache Frequenz angehoben. Und wenn man mal eine Saite zu stark erwischt, dann wird die gedrosselt, damit das irgendwie etwas gleichmäßiger ist, das Klangbild von der Gitarre. Und das ist so ein bisschen, habe ich den Eindruck, wir haben so einen Kompressor mit unseren Gefühlen. Ne? Bestimmte negative Gefühle, die werden so, weggedrückt. Und auch starke positive Gefühle, die kriegen wir dann irgendwie auch nicht mehr auf die Kette. Es gibt so eine Art Kompressor. Ich denke, es ist so, man könnte von zwei Kompressoren, zwei Hemmungen sprechen. Das eine ist ganz einfach die Dunkelheit in uns. Wir haben eine Scheu und Hemmung, das zu zeigen, was in uns ist und vor allem auch die Gefühle zu zeigen, die in uns sind, weil wir wissen, da schlummert auch Gewalt, da schlummern gefährliche Gefühle, die wir nicht einfach ungefiltert raushauen können. Also es hat seine Berechtigung, dass wir vorsichtig sind, auch mit dem, was in uns so los ist und dass wir das nicht einfach immer unüberlegt raushauen. Ich lasse euch mal in eine dunkle Seite in meinem Herzen schauen. Die Hundebesitzer und uns, die müssen jetzt ganz stark sein. Ich habe ein Hundetrauma. Ich bin mal verbellt worden als kleiner Junge von einem Hund und seitdem habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu Hunden und es prägt mich bis heute insofern, als dass ich, obwohl ich sehr gerne jogge, nicht durch Wälder jogge, weil ich weiß, da gibt es große Hunde, die nicht angeleint umherlaufen. Und also ich kann euch nur schlecht den Adrenalinspiegel in mir beschreiben, der passiert, wenn mir so ein Pferd entgegenkommt. Und wenn ich mich im Spiegel sehen könnte, könnte ich mich wahrscheinlich nicht sehen, weil man gerade nur das Weiß von meinen Augen sieht. Und ich muss nachts eine Beißschiene tragen und ich habe den Eindruck, ich bräuchte die eigentlich eher für diese Momente. Also ich habe da Gewaltfantasien gegenüber den Hunden und manchmal auch gegenüber ihren Besitzern und fühle mich in meiner Freiheit extrem beschnitten, wenn ich im Wald joggen will. Aber gut, ich bearbeite das mit Therapeuten und im Gebet. Aber nur von daher, ja, ich denke, ihr habt auch eure Baustellen, wo ihr merkt, wenn euch da jemand trifft oder da jemand erwischt, dann ist da ein Vulkan in euch. Und das ist bei uns allen so. Und von daher sind wir grundsätzlich vorsichtig und hauen das nicht einfach so ungefiltert raus. Die meisten von uns, wir sind da auch ein bisschen unterschiedlich, aber die meisten von uns, die hauen das nicht sofort raus. Wir spüren die Urgewalt unserer Gefühle und ihr Zerstörungspotenzial und stecken deshalb sehr viel Energie darin, sie zu zügeln. Unsere Gefühle, Bedürfnisse, Fantasien sind nicht wertfrei. Wir können mit dem Zoo von Gefühlen, Neigungen, Wut, Angst, Trauer, wir können damit auch nicht einfach vor Gott bestehen, mit dem Kopfkino, was wir manchmal haben. Auch wenn Leute unsere Grenzen überschreiten, da steht etwas in uns auf. Es gibt im Fußball, WM ist ja nicht mehr lange hin, gibt es die weise Regel, dass der gefaulte Spieler nicht selbst den Strafstoß ausführt, weil er in seinem Zorn übers Ziel hinausschießt, tendenziell. Und das ist, finde ich, ein starkes Gleichnis dafür, wie es ist, auch mit unseren negativen Gefühlen. Wenn Menschen unsere Grenzen überschreiten, dann schießen wir in unserer Antwort, wenn wir einfach unseren Gefühlen folgen, übers Ziel hinaus. Und deshalb gibt es dieses Phänomen von Eskalation in Konflikten. Wir setzen immer noch einen drauf und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Der Konflikt bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen wird immer größer. Darin hat es seinen berechtigten Grund. Das sind Abgründe in uns. Und wir haben die tiefe Ahnung, sie können Unheil anrichten, und wir haben auch die tiefe Ahnung, wir können damit nicht vor Gott bestehen. David ist der Schrecken vor Gott tief in seine Knochen gefahren, 3 Monate vor diesem Tanz. 3 Monate vor diesem Tanz gab es einen ersten Versuch, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Und dieser Versuch ist daran gescheitert, dass jemand unbedacht diesen heiligen Gegenstand berührt hat und tot umfiel. Der freudige Zug war sofort unterbrochen und David wusste erstmal gar nicht, will ich die Gegenwart Gottes überhaupt in meiner Nähe haben? Es ist eine ganz tiefe Erschütterung bei David gewesen. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Es hat den armen Usa getroffen, aber David hatte die tiefe Überzeugung, die tiefe Ahnung. Es kann uns alle treffen, weil wir alle nicht vor Gott bestehen können. Ein rabbinischer Ausleger, ein jüdischer Ausleger hat über diese Szene mal gesagt, die Frage ist nicht, warum Usa sterben musste, sondern die Frage ist eher, wie können wir überhaupt vor Gott leben und warum haben alle anderen überlebt? Mit dem, was in uns schlummert, an Bosheit, an Gewalt, können wir vor Gott nicht bestehen. Und von daher tragen wir in uns eine berechtigte Hemmung, unsere Gefühle einfach zu zeigen. David hat aber einen Weg gefunden. Das ist ja höchst erstaunlich, dass David nach diesem Schrecken bei der zweiten Heimholung, beim zweiten Versuch, die Lade nach Jerusalem zu holen, dass er vor Freude tanzt. Man fragt sich, wie passt das zusammen nach diesem schrecklichen Ereignis, nach diesem tragischen Vorfall? Wie passt das zusammen? Und ich glaube, es liegt darin, dass David eine bestimmte Bekleidung angezogen hat. Und es ist nicht nur einfach ein Stück Stoff gewesen oder vielleicht besonders wenig Stoff. Das war es wahrscheinlich auch. Dieser priesterliche Schurz war wahrscheinlich eher so das Nötigste an Bekleidung, wenn man nicht sonst noch irgendwie was angelegt hat. David trug nur das. Er trug nur das. Und ich glaube, da steckt eine ganz tiefe Bedeutung drin. Ich glaube, es geht hier weniger darum, dass sich David ein Amt angemaßt hat. Ich habe auch darüber viel drüber nachgedacht. In Psalm 110, da sagt Gott zu David, du bist Priester nach der Ordnung des Melchisedek. Also man hat den Eindruck, dass David auch darüber viel nachgedacht hat. Darf ich mir überhaupt ein Priestergewand anziehen? Und er scheint von Gott im Gebet gehört zu haben, darfst du. Du bist nach einer bestimmten Ordnung auch ein Priester. David gehörte nicht zu den Leviten, zum Stamm der Priester, aber Gott scheint ihm das zugesprochen zu haben. Aber ich glaube, hier schwingt viel mehr dahinter. Das Priestertum, das steht insgesamt dafür. Die Aufgabe eines Priesters war, die Sünden des Volkes, all das, was Gott nicht gefällt an seinem Volk, an seinen Menschen, dafür zu sorgen, dass das entsorgt wird, das zu beseitigen. Die Priester hatten die Aufgabe, Opfer zu bringen, überwiegend Tieropfer, damit die Sünden, die Abgründe in den Herzen seines Volkes, seiner Menschen, damit sie bedeckt werden, damit das gebannt wird, damit Vergebung da ist. Also ich glaube, David zieht diesen Schurz viel eher an, weil er sich so sehr bewusst ist, ich brauche Vergebung. Ich kann so, wie ich bin, wie Gott mich geschaffen hat, nicht vor Gott bestehen. David hatte diesen Schrecken, in mir schlummert etwas Böses, in mir schlummern Abgründe. Und ich kann damit nicht vor Gott bestehen. Und ich brauche etwas, was mich schützt, was mich bedeckt. Ich brauche dieses priesterliche Gewand, um vor Gott bestehen zu können. Dazu passt auch, dass geopfert wurde. Es wurde ein Stier und ein Kalb geopfert. Und möglicherweise, also es heißt in unserer Übersetzung, nach 6 Schritten wurde dieses Opfer gebracht. In anderen Übersetzungen heißt es, alle 6 Schritte wurden Opfer gebracht. Wenn man sich vorstellt, es waren so ein paar Kilometer vielleicht noch bis Jerusalem, dann wurden da allerhand Opfer gebracht auf diesem Weg. Es würde mich nicht wundern, wenn es so gelaufen ist. Und darin spiegelt sich dieses tiefe Bewusstsein, wir Menschen, wir brauchen Vergebung. Wir können vor Gott nicht bestehen mit dem, was in uns schlummert, an Abgründen und an Bosheit. Wir brauchen Vergebung. Und ein Grund der Freude von David und dass er so ausgelassen sein konnte, der lag genau darin, dass er wusste, mir ist wirklich vergeben. Mir ist wirklich vergeben für meine Schuld, die ich getan habe, für Dinge, für Fehler, die ich gemacht habe, ist mir vergeben. Und für dieses Potenzial in mir, Böses zu tun, das ist in Gottes Hand und das sieht Gott auch. Und ich habe dieses Priestergewand. In einem Kirchenlied heißt es, Christi Blut und Gerechtigkeit sind mein Schmuck und Ehrenkleid. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, machen wir nichts anderes. Wir legen den Priesterschurz an. Wir ziehen uns Jesus rein, wir ziehen ihn an. Seine Gerechtigkeit. Wir bekennen, wir sind Sünder. Wir brauchen Vergebung. Kommen wir zum zweiten Hindernis. Vielleicht ist das im Kopf für uns sogar das Gravierendere. Die Blicke der anderen. Der zweite Grund, warum wir Hemmungen haben, uns einfach auszudrücken, die Blicke der anderen. Wenn wir aus uns rausgehen, wenn wir mal einen raushauen, wenn wir sagen, wie wir uns fühlen, wenn wir uns körperlich ausdrücken, wir machen uns angreifbar, wir geben viel von uns preis, wenn wir uns zeigen. Später in diesem Kapitel hören wir, dass ausgerechnet die Frau von David, Michal, dass sie nicht so begeistert war, dass sie vor Fremdschämen zerfloss. Sie stand an irgendeiner auf einer Zinne oder an irgendeinem Fenster und sah, wie ihr Ehemann dürftig bekleidet abzappelte und war peinlich berührt. Und als David dann in sein Haus kam, voller Freude noch, hat ihn seine Frau erstmal abgelöscht und hat gesagt, wie peinlich war das denn? Und David, die Antwort von David ist interessant. Sie verrät, dass David nicht in Ekstase war, ja, so mit Schaum vor den Mund und eben nur noch das Weiß der Augen zu sehen, sondern David wusste sehr wohl, was ich mache, ist tatsächlich lächerlich. David sagte, vor Gott werde ich mich wieder lächerlich machen und ich werde mich noch lächerlicher machen, weil mir nicht wichtig ist, was du von mir denkst oder die Augenpaare der Zuschauer sind mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass Gott mich sieht und was er aus meinem Leben gemacht hat und dass er zu mir kommt. Das ist mir wichtig und die Freude darüber, die werde ich nicht zügeln. Ja, da sind wir schon bei uns. Ne? Das ist irgendwie so eine ganz relevante Sache für uns alle. Wie ist das gesehen werden? Jetzt gerade auch, wo Kameras im Raum sind, ne? Wir haben so eine Scheu, wir haben Angst davor, gesehen zu werden, uns zu zeigen. Es kostet uns Überwindung. Wir haben eine Scheu, uns zu zeigen, Gefühle zu zeigen. Uns fällt das schwer, so völlig selbstvergessen zu sein. Aber ich glaube, Gott will, dass da etwas in dir blüht. Und ich möchte dir sehr Mut machen, dem nachzuspüren, was ich da zeigen will. Es geht nicht wirklich um Tanz. Also meine Frage, mit der ich unterwegs bin seit einem halben Jahr, ist die, was heißt das für mich zu tanzen? Ist es das, wie ich mich ausdrücke, wenn ich mich fallen lasse, wenn ich mich freue? Was ist da eigentlich mein Ausdruck? Dem versuche ich nachzuspüren. Und ich möchte total Mut machen, diese Angst vor den Blicken anderer, ja, sie anzuschauen, sie wahrzunehmen, aber sie nicht zum Anlass zu nehmen, das zurückzuhalten, was Gott dir gegeben hat. Gott will es sehen. Ich zeige euch eine Mini-Videosequenz, die ist im ersten Augenblick nicht unbedingt erkennbar, was die jetzt mit unserem Thema zu tun hat. Genau, während der Arbeitsspeicher arbeitet. Also wir sehen in ein Tonstudio und ein Produzent gibt einer Band, erkennbar aus den 70er Jahren, Anweisungen, wie er es gerne hätte. Achtet mal bitte auf die Person, die die Kuhglocke, die Cowbell, bedient. Das ist der Produzent und er gibt ihm jetzt Rückmeldung, die Band beschwert sich über die laute Cowbell und der Produzent sagt, er hätte gern noch etwas mehr Kuhglocke, das hat ihm besonders gut gefallen.
Let's take it again and Gene.
Yeah.
Really explore the studio space this time.
You got it, Bruce.
I mean, really.
Yeah.
Explore the space. Okay. I like what I'm hearing. Roll it.
1, 2, 3, 4.
Could you come back in there, please? Fellas, no, we just wasted two good tracks.
This last one was even better than the first. Well,
it's just that I find Gene's cowbell playing distracted.
I don't know.
If I'm the only one, I'll shut up.
Cowbell.
No, it's pretty rough.
You know, I can pull it back a little if you like.
Not too much, though. I'm telling you, fellas, you're going to want that cowbell.
Genau. Also, das geht jetzt noch ungefähr 20 Mal weiter. Und der Produzent beharrt auf der Kuhglocke. Wir sparen uns das. Aber es ist eben so eine Karikatur. Es wird sehr deutlich, manchmal das, was wir zeigen, was wir können, es findet nicht immer den Applaus von den Menschen, die uns umgeben. Und ich glaube, nehmt es einfach mal als Impuls mit. Wenn Gott dir sagt, ich möchte aber deine Kuhglocke hören, dann hau rein. Explore the space. Explore the space. Es gibt solche Momente, da sagt Gott, es gefällt mir, was du machst. Und mit David war es so ein Moment. Es hat Gott gefallen, was David gemacht hat. Und es gab Leute, die fanden es nicht so toll. Finde die Kuhglocke. Finde raus, was in deinem Leben die Kuhglocke ist. Finde raus, was in deinem Leben dieser Tanz ist. Ja, wunderbar. Genau. Nelson Mandela hat was sehr Schönes dazu in seiner Antrittsrede gesagt. Ich glaube, er zitiert selbst jemand anderen. Wir sind geboren, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Und wenn wir unser Licht erscheinen lassen, geben wir anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Da, wo wir anfangen, das zur Blüte zu bringen und kommen zu lassen. Es geht überhaupt nicht darum, uns Gefühle aus den Rippen zu leiern. Das ist sowas von Abgeschmack. Das kann ich gar nicht so. Gepuschte Ekstase oder sowas ist schlimm, ganz schlimm. Es geht darum, das, was an Gefühlen da ist, was lebt, was sich zeigen will, dass das Raum haben darf, die Freude darüber, dass Gott kommt. Wenn der Schöpfer zu dir kommt, dann wird dein schöpferischer Nerv geweckt. Wie kann das anders sein? Das kreativste Wesen des Universums kommt zu einem Menschen. Wie sollte es anders sein, als dass dieser kreative Nerv in dir sich regt? Und wenn du das machst, wenn du das zeigst, dann spüren Menschen um dich herum auch die Erlaubnis, das zu zeigen. Dazu ein zweites Beispiel, vielleicht auch ein bisschen zum Fremdschämen. Schauen wir mal. Es geht also um eine Badewiese, genau, gut zu erkennen. Und jemand, der tanzt. And making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. Im Hintergrund geht es, also es spielt Musik und einer fühlt sich so frei, einfach zu tanzen. Wir können uns vielleicht jetzt vorstellen, wie Michael sich gefühlt hat, als sie David sah. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. Im Hintergrund hören wir einen Kurzvortrag darüber, wie eine Bewegung entsteht. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining.
Okay, wir kürzen das mal ab. Es ist schön anzusehen und am Ende sind das ungefähr 80 bis 100 Leute, die da mitmachen. Und also in eckigen Klammern, die Botschaft dieses Vortrags ist die, natürlich fängt eine Bewegung mit einer Person an, die Mut zeigt und die sich angreifbar macht. Aber in diesem Vortrag wird großer Wert gelegt auf die erste Person, die bereit ist mitzumachen. Das ist der Wendepunkt, ne? Wenn eine Person anfängt mitzumachen. Aber das nur nebenbei. Gott lieben, kannst du es immer noch fühlen? Wir können es immer noch fühlen, wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie es aussieht, ist doch ganz egal, weil wir es fühlen. Wir können es immer noch fühlen und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie es aussieht, ist doch ganz egal, weil wir es fühlen. Kannst du es noch fühlen? Die Freude darüber, dass Gott zu dir kommen will, dass Gott zu dir gekommen ist. Und ich mache dir Mut, mach dich auf den Weg, leg das frei, was Gott an Leidenschaften, an Ausdrucksmöglichkeiten, an Träumen in dich hineingelegt hat. Es geht, wie schon mehrmals gesagt, nicht darum, Gefühle zu erzeugen oder Gefühle wegzudrücken. Beides ist tödlich. Gefühle wegdrücken und Gefühle erzeugen. Darum geht es vor Gott nicht. Der Schmerz, die Wut, die Angst darf vor Gott freigelegt werden. Diese Eiterblasen, die dürfen vor Gott platzen. Wir können uns vor Gott Luft machen. Und dann wird darunter auch die Freude, die Leidenschaft und das Feuer freigelegt werden. Wenn andersherum unsere starken Bedürfnisse und Gefühle, wenn wir die nicht mit in die Begegnung mit Gott hineinnehmen, dann wird das mit diesen negativen Gefühlen von hinten durch die Brust irgendwie ins Auge gehen. Irgendwann kommt der Löwenzahn durch den Asphalt. Ich habe in den letzten Jahren viele Leute begleitet und wir können auch diese starken Bedürfnisse, diese starken Gefühle, wir können die nicht ewig über Jahrzehnte in uns vergraben. Ihr könnt es täglich in der Regenbogenpresse und sicher auch in eurem Freundeskreis verfolgen. Tragischerweise viele Leute in der Lebensmitte, die trifft das wie ein Bumerang. Verdrängte Gefühle, verdrängte Bedürfnisse. Und dann wird die Familie ausgewechselt, der Partner wird ausgewechselt, dann lassen die Männer ein Rauschebart wachsen oder fahren Motorrad. Irgendwie sowas, ne? So diese klassische Midlife-Crisis. Man merkt, ich habe nicht mehr ewig zu leben und man hat das Gefühl in so einer Situation, ich habe eigentlich gar nicht richtig gelebt. Und dann, ich habe das in der einen oder anderen Situation aus unmittelbarer Nähe miterleben müssen. Das war nicht schön, wie dieses ungelebte Leben auf einmal wie ein Dammbruch sich Bahn bricht und dann viel Zerstörung anrichtet. Und deshalb ermutige ich euch, auch gerade die negativen Gefühle, die Bedürfnisse, die Ängste, das muss sein, das darf sein vor Gott. In einem Krankenhaus darf geblutet werden und in einer Gemeinde darf auch mal geweint werden. Das darf vor Gott da sein. Und ich glaube, nur wenn wir dieses Spektrum der Gefühle, auch von negativen Gefühlen, zulassen und da wahrhaftig mit umgehen, dann werden wir auf der anderen Seite auch auf diese Leidenschaft, auf das Schöpferische in uns stoßen.